Auf Wiederhören.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Auf Wiederhören. Ich bin Mareike.
Und ich bin der Jan. Cool, dass ihr wieder dabei seid.
Heute haben wir wieder eine kleine, kuschelige Intimfolge mit euch. Diesmal mit unserer lieben Anna. Aber du kannst dich ja erstmal selber nochmal vorstellen. Hallo Anna.
Hallo, ich bin die Anna. Ich bin jetzt neu im Team. Ich arbeite jetzt sozusagen für Süddeutschland. Ich bin die neue Ansprechpartnerin für München und so andere Städten. Ich komme aus Frankreich und ich bin jetzt happy, da zu sein.
Sehr cool, genau. Anna kümmert sich nicht nur um Süddeutschland, sondern auch unter anderem um Wien, um die Partnerschaftsaufbauten mit Österreich. Da haben wir ja auch noch jemand am Start vor Ort, mit dem wir demnächst noch einen Podcast machen, mit dem lieben Ferdi. Und der wird auch ungefähr ab Juli dann für uns aktiv sein und in Österreich die Partnerschaften koordinieren vor Ort sozusagen. Das heißt, dass wir da auch ein bisschen besser strukturiert sind und vor Ort noch Ansprechpartner haben. Aber Anna, die klassische Frage, die ihr als Auf Wiederhören Publikum natürlich schon heiß und innig erwartet, ist natürlich die Standardfrage. Anna, was ist denn Nachhaltigkeit für dich und sehr, sehr gerne auch ganz persönlich?
Also Nachhaltigkeit ist schon ein großes Thema für mich. Es bedeutet einfach, unsere Umwelt zu schützen mit so kleinen Aktionen. Zum Beispiel aufpassen, was wir essen, also weniger Fleisch und eher Klamotten kaufen, also nicht neu, sondern Secondhand. Also so Kleinigkeiten machen, dass wir einfach, also dass wir jetzt mehr zusammen unsere Welt schützen.
Ja, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr, dass du an Bord bist. Freuen uns, dass wir quasi für diesen wichtigen Bereich München, Karlsruhe, Stuttgart und alles, was da noch kommt, jetzt wirklich auch eine Ansprechpartnerin haben, die sich da quasi auch mit dem Bereich identifiziert und wohlfühlt. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz doll wichtig. Freuen wir uns sehr drüber.
Aber du hast ja schon gesagt, ein nicht wegzudenkender Teil in unseren Intimfolgen ist das Partner-Telegramm. Und der liebe Marc arbeitet heute aus dem Homeoffice, weil er geimpft wurde. Ihr hört es schon tuten, wir rufen ihn gerade an. Und mal gucken, ob er rangeht. Ach, da ist er ja. Hallo Marc.
Ja, hallo, hallo.
Wie geht's dir?
Ja, es geht, es geht. Ich kann schon meckern, aber gibt sicher Schlimmeres.
Ja, ich habe eben schon angekündigt, wir haben dich eben jetzt per Telefon dazu geholt, weil du ja trotz aller Widrigkeiten dein Partner-Telegramm abliefern möchtest.
Na klar, genau. Dafür reizt du immer.
Dass du angekrochen kommst sozusagen diesmal in den Podcast.
Angekrochen kommt gut hin. Mehr ist heute auch nicht drin.
Mit letzter Kraft sozusagen dich aufopferst für unsere Partner. Großartig.
Das ist hoffentlich nicht die letzte Folge war.
Naja, das, eine Impfung hast du ja, dann musst du ja nur noch mal eine.
Ja, das wird schon.
So entspannt. Ja, was hast du uns denn für vier großartige Partner mitgebracht?
Ja, also ich habe wieder mal ein paar verschiedene Städte ausgesucht. Fangen wir mal an in Berlin. Dadurch, dass ja eigentlich die Temperaturen wärmer werden sollten jetzt die nächste Zeit, hoffentlich auch irgendwann wieder, wäre der erste Partner, den ich euch vorstellen möchte, Lolea. Lolea ist nämlich ein Aperitif für den Sommer. Die haben quasi verschiedene Sangria-Sorten, teilweise auch bestimmtere Variationen, wie zum Beispiel mit Weißwein oder mit Hugo. Und Punkt ist eigentlich, dass man quasi hier einen Aperitif bekommt, der halt wirklich handwerklich hergestellt ist und man genau auch weiß, wo die Zutaten alle herkommen. Und den Drink kann man entweder online bestellen, es gibt fünf verschiedene, oder die haben tatsächlich auch in Berlin einen Pop-Up-Store in der Torstraße in Berlin, also in Berlin-Mitte eigentlich. Genau, der zweite Partner, den ich euch vorstellen möchte, ist auch aus Berlin. Wir bleiben mal hier Richtung Sommer, und zwar Paletas Berlin. Da handelt es sich um eine Eismanufaktur, die Premium-Zutaten ohne Zusatzstoffe verwenden. Ganz interessant, also die machen so dieses klassische Popsicle-Ice-Cream, also eigentlich Eis am Stiel. Alles vegan und glutenfrei, sind alle umweltfreundlich verpackt, die ganzen Sachen, und die liefern auch in Deutschland, also deutschlandweit, durch ihren eigenen Online-Shop. Genau, dann bewegen wir uns mal Richtung Frankfurt. Und ich möchte euch heute ein Restaurant noch vorstellen, und zwar das Kuli Alma. Das ist ein israelisches Restaurant aus Frankfurt. Und dabei sind alle Gerichte auf pflanzlicher Basis. Also die haben sogar Shawarma tatsächlich, ist dann aus Seitan. Finde ich auch ganz interessant mal. Und genau, was ich auch noch ganz cool fand bei denen ist, dass die natürlich auch Corona-bedingt jetzt auch Dinge wie To-Go natürlich anbieten. Und denen ist auch super wichtig, dass die Verpackungen biologisch abbaubar sind oder dass man eben seine eigene Mehrwegverpackung benutzt. Genau, und der letzte Shop ist tatsächlich ein Online-Shop, nämlich StreetCycled. Genau, die haben eine ganz interessante Idee eigentlich bekommen. Und zwar haben sich die gefragt, was denn eigentlich mit alten Straßenschildern passiert. Und im Endeffekt landen die meisten eigentlich eher auf dem Müll. Da dachte sich das Team von StreetCycle, da haben wir vielleicht eine bessere Idee und haben angefangen, daraus Möbel wie kleine Tische zum Beispiel zu bauen oder umzudekorieren oder ja, eigentlich abzucyceln im Endeffekt. Genau, ganz interessant auch, dass eigentlich jedes Stück individuell ist, dadurch, dass die Schilder eben nicht alle gleich sind. Und was auch ganz witzig ist, dass die teilweise eben noch, man kennt es ja vielleicht, die klassischen Sticker auf Schildern, die lassen die auch ganz gerne mal mit drauf, also dass wirklich jedes Teil ein Unikat ist.
Ja, Marc, vielen Dank für die großartigen Partner, die du uns gestern mitgebracht hast. Gestern deswegen, wir haben dich dann tatsächlich noch nach deiner Impfung ein wenig geschont, weil wir waren eigentlich vor, mit euch noch ein paar aktuelle Themen zu diskutieren, haben das dann aber tatsächlich abgebrochen und setzen hier noch neu an. Deswegen, nachdem Marc gestern gekrochen kam, ist der jetzt heute fröhlich und froh im EM-Modus hier in unser Office
topfit
galoppiert, ist hier reingedribbelt mit einem Hackentrick und freut sich auch gleich aufs gemeinsame Team Fußball gucken. Aber wir haben euch ein paar aktuelle Themen mitgebracht und wir dachten, bevor wir euch in der nächsten Woche wieder mit großartigen Gästen, unter anderem von Walkabout, kommt dann irgendwie und demnächst kommt ja dann nochmal Kerz hier und noch ein paar andere coole Themen, die wir dabei haben. Seid sehr gespannt. Also bevor wir euch wieder mit den Partnern sozusagen füttern und mit coolen, spannenden Themen mit externen Gästen, bleiben wir heute im Team, nicht nur mit Anna, sondern eben halt auch mit Marc und mit coolen Themen rund um die Nachhaltigkeit. Und ich habe da mal so ein bisschen recherchiert und was gerade so ein bisschen durch die Medien geht. Und ihr habt ja auch schon den Podcast gehört mit Himmel und Ed, wo es eben um Hydratesel-Lieferungen nach Hause geht. Und letzte Woche hat tatsächlich auch Amazon Fresh, der große Konzern dann aus den USA, erklärt, dass er künftig beginnend in München und Berlin und Potsdam, also ja auch zwei unserer Partnerregionen, und das natürlich dann auch ausbauen will, gesagt hat, er liefert jetzt schnell Lebensmittel. Also nicht nur die einen, die diesen Dienst von dem großen A kennen, sagen, das war ja bisher so, wie die Supermärkte das gemacht haben und der Lebensmitteleinzelhandel, Bestellung und dann irgendwie nach mehreren Tagen kommt das. Jetzt wird es wohl so sein, dass die ein Zeitfenster sich genannt haben von 2 Stunden. Und es gibt einfach keine zusätzliche Mitgliedergebühr mehr. Das heißt, der Prime-User ist, so wie ich das oder wie das verkündet wurde, zumindest in der Pressemeldung, können bis 19 Uhr bestellen und behalten, bekommen die Lieferung noch im 2- beziehungsweise in einem Stundenfenster noch am selben Tag zugestellt. Also ein definitiver Wettbewerb für diese beiden großen Startups, die jetzt aus Berlin heraus beziehungsweise in München an den Start gegangen sind und jetzt diese neuen Unicorns in der Startup-Szene sind. Da auf jeden Fall ein Wettbewerber und natürlich aber auch, klar, denn für so Firmen wie mit Abstrichen Bringsel, aber definitiv Himmel und Erde, weil Amazon verkündet selber, es geht um frische, lokale Bioprodukte in allererster Linie. Da heißt es, wird sich auch nochmal der USP so ein bisschen drehen. Jetzt hat natürlich Himmel und Erde gesagt, ist uns egal, Wettbewerber, ja, sind nicht entscheidend für uns. Wir haben das enge Verhältnis zu ihren Bauernhöfen und zu ihren Produzenten. Da ist Amazon kein großer Wettbewerber. Aber ich weiß nicht, vielleicht mag nicht zuerst die Frage, wenn da jemand kommt wie Amazon, wie siehst du das so aus der Nachhaltigkeit? Ist das, ja, bringt das was? Scheitern die kläglich?
Ja, es ist glaube ich, echt eine gute Frage. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren, wenn man zum einen halt sehen muss, okay, Amazon natürlich, großer Konkurrent, schon seit Jahren, viel, ja, Unterstützungen, die dann vielleicht nicht auch nach Deutschland gehen, kann man ja auch so ein bisschen sagen, was ja auch normal Amazon betrifft. Jetzt natürlich die Sache, wenn ich jetzt einfach nur als Endkonsument, als Kunde quasi mich da jetzt hinstelle und sage, okay, was ist denn am einfachsten für mich? Und ich glaube, dass da so das Ding ist, wo Amazon auf jeden Fall punkten kann. Das ist so einfach, weil du das Gesamtpaket hast, du zahlst keine Liefergebühren, du hast quasi genau dasselbe oder die positiven Aspekte wie die anderen Lieferanten, nur eben, dass du nicht ein weiteres Konto brauchst, ein weiteres Passwort und das ganze Zeug, sondern im Endeffekt ja das, was die meisten Leute ja sowieso schon haben, eben ein Amazon Prime Konto, ist einfach Fakt. Das hat ein sehr großer Teil der Bevölkerung so ein Konto schon. Die kriegen einfach nur ein Feature noch dazu, die sowieso schon auch vielleicht das Video-on-Demand-Programm benutzen und auch eben den Prime-Versand, für den Prime eigentlich oder Amazon ja steht, das sowieso schon nutzen. Für dieses quasi nur ein Aspekt mehr, auf den sie dann zurückgreifen können. Ob ich jetzt persönlich sagen würde, ob es wirklich nachhaltig ist, ist natürlich die Frage, wenn, also ich weiß ja nicht, wie Amazon genau sich das vorgestellt hat, wie die auch ausliefern wollen. Ich glaube, vor ein paar Jahren war es auf jeden Fall noch so, dass sie auch mit Lastenrädern tatsächlich ausgeliefert haben, als du den Tag bestimmen konntest. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt dann immer noch der Plan ist für die neuen Amazon Fresh Sachen. Ich glaube, das weiß noch keiner so ganz genau momentan. Sollte das der Fall sein und die auch wieder mit Fahrrädern bzw. Lastenrädern unterwegs sind, erfüllen sie auf jeden Fall einen Teil an Nachhaltigkeit an sich. Aber sollte das nicht der Fall sein, was ja auch manche Lieferdienste momentan so machen, dass sie mit Autos ausliefern, ist natürlich eine deutlich schlechtere Variante als mit dem Fahrrad. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Amazon jetzt generell als nachhaltig zu deklarieren, ist ja vielleicht etwas komplizierter an sich oder ist wahrscheinlich schwierig, sich da in eine Position zu bringen, um da wirklich ein Urteil fällen zu können, wenn man da nicht die kompletten Insights und Zahlen hat intern. Ich persönlich würde jetzt sagen, also ich, schwierig, aber ich war ja dadurch, dass ich in Berlin-Mitte wohne, einer der ersten Usern, die einer der anderen beiden Lieferdienste genutzt haben. Und ich glaube, dann so ein bisschen moralisch würde ich dann doch eher die beiden vertreten als Amazon, wenn ich ganz ehrlich bin.
Genau. Ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Marc hat es ja auch schon gut ausgearbeitet. Es ist halt einmal, wie wenn man die großen Fast-Food-Ketten wie McDonald's sieht, die dann veganen Burger machen, die dann in eine bestimmte Richtung gehen. Was ja auch ein gesellschaftlicher Trend ist und ein gutes Zeichen ist, weil das ist ja unser Credo, dass man Nachhaltigkeit in die Masse bringen muss. Aber es ist natürlich nicht unbedingt die nachhaltigste Variante. Es ist halt quasi ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht das Endziel sozusagen.
Wunderbar, dann nimmst du quasi ein Zitat, Pi mal Daumen mit auf, was wir richtige Richtung und Endziel. Das hatten wir auch bei Himmel und Ed. Das ist tatsächlich so. Ne? Also ich glaube, der Vorteil, also ich sehe das genau wie ihr, das ist keine große Überraschung. Zum einen muss man sagen, alles, was Amazon macht, was Amazon wirklich macht, bis auf zwei Ausnahmen, ist eigentlich erfolgreich geworden. Das ist einfach das Ding. Ja, also da gibt ein, zwei Ausnahmen, die sind vor allem im Device-Bereich, aber da gibt es natürlich auch einen großen Mitstreiter, der da wiederum größer ist. Aber alles, wo Amazon Vorreiter war und nicht der Größte, sondern quasi als Größter gestartet oder eben mit einem neuen Konzept gestartet, ist einfach bei Amazon in Westeuropa, muss man sagen, in West- und Zentraleuropa, ist Amazon erfolgreich gewesen und hat da eben halt auch die Marktdurchdringung so geschafft, dass, das am Ende geschafft, geschafft eben das umzusetzen. Und wir sehen natürlich durch Corona einen großen Online-Wachstum. Auch die beiden Fahrrad-Startups, über die wir demnächst bestimmt auch nochmal reden werden, in einem Zusammenhang eben mit Himmel und Erde und Bringsel zusammen, haben ja den besten Punkt gewählt, in Corona an den Start zu gehen. Und das ist eben der Punkt. Die sind da als Wettbewerber aufgestiegen zum Einkaufen gehen. Deswegen weiß ich auch noch nicht, ob ich das so geil finde, weil die im Endeffekt halt den kleinen Supermarkt im Endeffekt oder den Tante-Emma-Laden oder den Späti im Endeffekt direkt angreifen. Bei Amazon glaube ich, wer sich jetzt wirklich umgucken muss, sind die beiden großen Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland. kein Shoutout, aber die kann man, glaube ich, hier in dem Zusammenhang nennen. Es gibt ja nur die zwei. Das sind eben Edeka und die Rewe-Gruppe, die eben auch den Lieferservice anbieten. Und ja, ich glaube, das wird die große Konkurrenz sein, weil die kriegen das nicht in der Flexibilität hin. Ich glaube, jetzt kommen zwei Sachen, die wichtig sind. Es geht darum, welches Angebot wird geschaffen. Denn Amazon ist ja nicht nur ein Händler, sondern vor allem eine Plattform. Das heißt, die werden kleine Lebensmittelhändler in dieses Angebot integriert. Also kann man sich das dann so vorstellen, dass quasi Amazon dann auch ja, einen Berliner Partner mit aufnimmt und diesen Berliner Partner dann auch quasi über das Prime-System ausliefert. Also genau das System, was die ja gerade bei Prime haben. Ja, das, 70% von Amazon sind ja kleine mittelständische Händler und nicht eben Amazon selber. Das heißt, wenn die das, dann weiß ich nicht, wie man das in 2 Stunden hinkriegen will. Aber gut, da geht es einfach darum, das werden wir sehen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, solange Amazon jetzt dieses Thema eben, wie Mareike, du hast gesagt, das mit Mac ist, wenn jemand großes Thema aufnimmt, hilft es erstmal, das Thema in die Breite und in die Öffentlichkeit zu bringen. Was aber nicht bedeutet, dass wir das zum Ende hin gut finden müssen. Aber ich glaube, es kommt dann aus so einer Art Bubble raus. Mhm. Immer vorausgesetzt, dass es nicht nur der Lieferdienst ist, sondern auch das, was in der Pressemeldung rausgekommen ist, dass das Bio und das Regionale natürlich weiter in den Vordergrund treten soll. Wir warten das auf jeden Fall eine spannende ab. Wir begleiten das auf jeden Fall auch redaktionell für euch und sind dann auch mal sehr gespannt, was da weiter passiert.
Sehr spannend auf jeden Fall.
Ich finde es auch ein spannendes Thema, was wir da begleiten. Auch spannend. Wir haben jetzt ja gerade so ein bisschen über Amazon geredet und über die Preise und haben natürlich auch mit Himmel und Erd über die Preise geredet und wir haben, vielleicht habt ihr es auch gehört, heute so ein bisschen gewechselt. Marc ist hier wieder im Office und Mareike hatte das Office verlassen und ist in die Heimat gedüst. Und jetzt berichtete letzte Woche unter anderem Reuters und einige andere Nachrichtendienste, Landwirte heben die Preise an. Und zwar um bis zu 40%. Grund wurde vor allem hier Folgen von Corona genannt. Zum Beispiel Tomaten, die um 42,6% gestiegen sind in den Preisen. Und diese Preissteigerung soll auch noch weitergehen. Klar, es gibt immer so ein paar Sachen, die werden billiger, ja, aber die im Gros will die Landwirtschaft und erhöht die Landwirtschaft gerade Preise um bis zu 40%. Ich finde es ein sehr spannendes Thema, weil das ein Nachhaltigkeitsthema ist. Deswegen habe ich es natürlich auch mitgebracht. Mareike, du als als Bauernhof-Landmädel, das wird ja nicht kommentiert. Als Bauernhof-Landmädel, wie siehst du das? Landwirte heben Preise an, es geht halt vor allem tatsächlich natürlich um...
ich bin ja jetzt hier quasi an die Quelle gereist. Ich bin ja hier gerade auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Genau. also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich kenne ja die landwirtschaftliche Sicht der Dinge und durch die, also Preise für landwirtschaftliche Produkte sind ja in Deutschland unglaublich günstig für das, wie sie hergestellt werden müssen und so weiter. Es ist halt ein zweischneidiges Schwert, weil ja auch viele sagen, Lebensmittel muss man sich quasi leisten können. Es ist ein Grundbedürfnis. Auf der anderen Seite müssen sich Bauern mit dem Weltmarktpreis vergleichen, was halt in einem Land wie Deutschland schwer möglich ist, mit Personalkosten und was auch immer. Und es ist ein sehr komplexes Thema. Ich finde, das kann man gar nicht so pauschal aufrollen oder so eine pauschale Aussage treffen, so ist richtig, so ist falsch. Es ist wichtig, einfach anzuerkennen, dass sich was in der Landwirtschaft in Deutschland auf jeden Fall tun muss. Wie die Preise sich gestalten, was eventuell wie subventioniert wird und welche Regularien man hat, beziehungsweise wie streng die ausgelegt werden. Und natürlich, wenn man das erst am Preis anfängt, gibt es natürlich erstmal auch einen großen Aufschrei, ist ja klar.
Also das ist ja eben das Thema, ich glaube, es ist ein sehr widersprüchliches Thema, nicht aus der Landwirtschaft heraus, ja, sondern ich glaube, ein Thema, wo wir, wenn wir über fallende und steigende Preise reden, müssten wir eigentlich, was wir hier in dem Podcast ständig tun, müssten wir eigentlich viel stärker auch über Wertschätzung reden. Das ist eben das Entscheidende und nicht nur, also vom Landwirt her natürlich, der muss sich eben mit den Weltmarktpreisen messen. Einer der Hauptgründe für den Anstieg dieses Jahr um 40%, so im Mittel, Getreide war einer der größeren Preistreiber, da zum Beispiel mit über 50%. Geht es einfach darum, dass Obst knapp 30% und so weiter und so fort, geht es vor allem natürlich um Nachfrage und geht in der Hinsicht auch teilweise wirklich gerade hier bei Gemüse und bei Obst um Export. Das heißt, wir reden über Weltmarktsituationen und natürlich auch Corona. Was da eben nicht mit reinfällt, ist eben die Wertschätzung, oder
Marc? Das sehe ich tatsächlich absolut genauso, weil das wäre eben auch das, wie ich es beantworten würde. Ich sehe es auch zweiseitig. Sehr, sehr gut an sich der Ansatz, was die Wertschätzung betrifft, weil ich glaube, ist ja ganz logisch, nicht logisch, aber im Normalfall so, wenn du für Lebensmittel mehr bezahlst, sind sie dir ja auch im Normalfall mehr wert und dementsprechend kümmerst du dich vielleicht auch mehr darum, dass weniger weggeschmissen wird. Das wäre jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel. Deswegen finde ich die ganze Idee auch extrem positiv. Aber sie ist eben auch so wie Mareike auch zweiseitig und eben auch, dass es zu so einem Schock kommen kann. Ich jetzt einfach aus meiner Position, ich bin Student, das ist, glaube ich, so eines der besten Beispiele. Und wenn dann Dinge halt 30-40% teurer werden, dann ist das teilweise auch einfach nicht tragbar. Das tut mir wirklich leid. Beziehungsweise, ich glaube, das größte Problem ist, worauf es hinauslaufen könnte, nicht muss, aber könnte es, nehmen wir jetzt das Beispiel Tomaten, ich will mir, was weiß ich, eine Tomatensoße machen. Ne? Entweder ich nehme frische Tomaten und zahle 40% mehr.
Ist eh eine schlechte Idee, für eine Tomatensoße frische Tomaten zu verwenden. Aber
theoretisch, gut, kann man ja machen. Und zahle quasi die 40% mehr. Oder nehme ich die Fertigpackung, und wo zwar theoretisch der Lieferant oder Händler, der Großlieferant, auch 40% mehr zahlt, aber worauf wird es im Endeffekt hinauslaufen? Er wird es um 40% strecken, um denselben Preis zu behalten.
Ja.
Hart gesagt, aber das ist, und dann ist halt die Frage, inwiefern das überhaupt noch gesund oder nachhaltig ist, wenn es dann eher auf billigere, schlechte Alternativen geht, um quasi das so ein bisschen auszuhebeln. Habe ich jetzt einfach persönlich so ein bisschen die Angst, dass es in diese Richtung kommen könnte. Deswegen so ein bisschen zweischneidig.
Ja, bin ich voll dabei. Ich glaube, es muss dahin gehen, dass wir diese Überfülle, die wir im Supermarkt haben, also diese globale Überfülle,
Selbstverständlichkeit.
Diese Selbstverständlichkeit, dass die Regale voll sind. Ich weiß noch, früher, als ich länger gab es abends im Supermarkt oder wo auch immer, ne, gab es, oder beim Bäcker, gab es diese Restebrötchentüte, ne, von allem, was übrig war. Heute wird einfach 37 Mal am Tag neu nach, beziehungsweise neu aufgebacken.
Ja.
Also das Patty, was es schon gibt. Das heißt, der Preis bleibt gleich, die Qualität bleibt gleich. Also man hat aber auch gar keine Gewohnheit mehr, um dieses Lebensmittel wertzuschätzen, dass es ja morgens mal frisch war und abends eben in der Qualität nachlässt. Das Gleiche gilt natürlich auch für Obst und Gemüse. Wir können jetzt die Tomate das ganze Jahr kaufen, die Erdbeere das ganze Jahr kaufen. Da geht es, glaube ich, eher hin, dass wir sagen, das sollten wir sein lassen, sondern mit Regionalität und Saisonalität arbeiten und dafür dann mit einem geringeren Angebot in der Quantität. Und dafür eben halt auf die Qualität und auf das Gemüse, was gerade Saison hat, gehen, weil da können wir dann auch mit einem anderen Anbausystem dann auch wiederum Preise senken. Ich glaube, darum muss es hin, und das wollte ich nämlich noch ergänzen. Es ist nicht nur so, dass alles gestiegen ist, sondern die Fleischpreise sind mit 7,7% zurückgegangen. Das heißt, wenn wir hier gerade über das Thema Wertschätzung reden, Fleisch ist knapp 8% billiger als in den Jahren davor. Was eben genau, glaube ich, dieses zweischneidige Schwert, was wir gerade bei Amazon diskutiert haben, hier auch zeigt. Ja. Es geht eben halt da vor allem auch um die globalen Märkte und nicht um die Wertschätzung, denn sonst wäre gerade in Corona der Fleischpreis auch gestiegen, weil wir ja sagen, wir reden über Veganismus, über gesunde Ernährung, über mehr Nachfrage von vegetarischem Essen. Das würde ja eigentlich in der Konsequenz dazu führen, wenn wir jetzt mal wenn wir Wertschätzung mit einblenden, müsste das ja eigentlich eher dazu führen, dass der Preis steigt. Und das ist eben nicht der Fall, sondern vor allem in Schlachthöfen ist es der Preis um ein Viertel eben gesunken. Liegt unter anderem da, durch dass das Abseitsmöglichkeiten weggefallen sind, die Kongresse, die Messen, die Großveranstaltungen, liegt aber auch im Lebensmitteleinzelhandel dadurch, dass eben die Supermärkte nicht hingegangen sind und haben gesagt, dann esst nur einmal Fleisch und holt euch was Gutes, sondern die haben gesagt, es ist Corona, ihr habt weniger Geld, also muss das Fleisch weniger kosten. Das heißt, das war da die Konsequenz und das ist natürlich, geht natürlich nicht in die richtige Richtung.
Ich glaub, das so super interessant. Oder was ich mir auch gerade überlegt habe, was vielleicht ja auch sein könnte, dass man sich quasi als Fleischlieferant einfach von der Konkurrenz, Non-Fleisch-Konkurrenz noch besser absetzen kann, indem du noch mal deutlich billiger wirst als vegetarische und vegane Alternativen. Ob das jetzt moralisch vertretbar ist oder nicht, ist die andere Frage. Aber
wir reden wieder über den Sinn und Zweck von Alternativprodukten. Ne?
Also ja, sehr, sehr klar.
Auch das haben wir euch mitgebracht. Der Hauptprofiteur in Deutschland von dem veganen und vegetarischen Trend war jetzt nicht etwa einer unserer Partner, wie wir es uns natürlich wünschen würden.
Noch nicht.
Noch nicht, aber da arbeiten wir ja dran. Sondern der Hauptprofiteur ist ein großes Unternehmen mit einem Windmühlenrad. Mit sehr fragwürdigen Zusatzprodukten in den Listen. Also da müssen wir jetzt auch nicht drüber diskutieren, dass es da noch teilweise in die falsche Richtung geht, aber ich glaube, da sind wir uns sehr einig. Da geht es um Wertschätzung. Klassische Überleitung. Apropos Wertschätzung, zwei kleine Themen haben wir noch für euch. Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern. Wir haben immer über soziale Komponenten von Nachhaltigkeit diskutiert. Und jetzt hat unter anderem der Standard in Österreich herausgegeben letzte Woche, und das gilt für Deutschland in ähnlicher Weise, aber wir sind ja auch in Wien am Start, also lass uns mal hier diese österreichische Pressemeldung nehmen, beziehungsweise die Erhebung. Der Kampf um Top-Talente wird immer stärker, und Freiheit, das ist etwas, was die meisten Millennials sich wünschen, und sie sagen ganz klar: Kein Homeoffice, dann würde ich sofort kündigen. Mareike, wie siehst du das denn vielleicht als jemand, der diese Firma ja auch gegründet hat und jetzt quasi ja nicht nur als Unternehmerin sitzt?
Ja, es ist natürlich auch sehr bubbelig, ist ja klar. Ich glaube nicht, dass man in bestimmten Branchen Homeoffice machen kann. So als Krankenschwester 3 Patienten mit nach Hause nehmen und zu Hause behandeln, ist natürlich jetzt nicht so drin, aber wenn man jetzt Branchen anguckt wie unsere, wo eben Homeoffice auch möglich ist, überrascht mich die Entwicklung nicht, jetzt gerade nach Corona. Wir hatten da ja auch schon mal bei In Zukunft der Arbeit drüber gesprochen, dass so Arbeitsräume der Zukunft sich immer mehr, dass es immer mehr wandelt, also dass es sich immer mehr wandelt und vom Arbeitgeber mehr Flexibilität gefordert wird und auch auch in vielen Branchen der Beruf nicht nur als Arbeitsplatz gesehen werden will, sondern auch als Berufung, um jetzt sehr pathetisch zu sagen, aber wo man auch sich privat für interessieren würde und wo Menschen Spaß drin haben. Und den Wandel finde ich sehr wichtig mit Homeoffice, wir selber praktizieren das ja auch sehr ausgiebig. Ich finde es wichtig, dass die Firmen sich da dem nicht gegen sperren, weil die Entwicklung wird ja weiter stattfinden, die gesellschaftliche.
Marc, wie siehst du das als Profiteur?
Ich sehe es eigentlich auch ähnlich. Ich glaube, ich habe auch jetzt mal wieder die Studentensicht, beide Seiten im sehr positiven als auch im sehr negativen kennengelernt. Bin ganz ehrlich, ich hatte jetzt die letzten 2 Semester, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, ja auch nur Uni von zu Hause, 100%. Und ich muss sagen, für mich ist es nichts, dieses 100%ige, bin ich ganz ehrlich. Ich kenne auch viele, die es schon mögen, aber ich kann damit nicht so viel anfangen, dass ich wirklich von montags bis freitags nur zu Hause sitze, nur 8 Stunden vor meinem Laptop und quasi dem Dozenten zuhöre. Das ist absolut nicht mein Workflow oder mein Lernflow, sagen wir es mal so. Dafür finde ich aber zum Beispiel, wie wir es hier machen, so eine Kombination super interessant, und dass du quasi das Beste von beiden nimmst, dass du sagst, okay, man trifft sich 1-2 Mal die Woche im Büro, hat dann auch einfach so ein bisschen dieses Team-Feeling, kann Termine machen, man arbeitet teilweise effizienter an Dingen, wenn du direkt an einem Tisch sitzt, ist einfach so, im natürlichen Gespräch ergeben sich Dinge teilweise schneller als in abgemachten Meetings, die irgendwie online stehen und einmal die Woche sind zum Beispiel, und trotzdem kann man es eben kombinieren mit dem natürlich auch viele positive Aspekte vom Homeoffice, dass du dich selbst koordinieren kannst, du kannst viel flexibler arbeiten, du kannst dich anpassen, du kannst auch einfach deutlich freier arbeiten und auch effizienter arbeiten. Und natürlich, ich glaube, das kommt auch immer auf die Person an, wenn da jetzt ein Pendler vor mir sitzt, der irgendwie 2 Stunden zur Arbeit hin, 2 Stunden zurückfährt oder so, dass der natürlich Homeoffice deutlich eher annimmt als jemand, der direkt um die Ecke wohnt, ist wahrscheinlich auch völlig verständlich so. Also das kommt, glaube ich, absolut aufs Individuum an, kann absolut auch beide Seiten verstehen und ich glaube, das Wichtige ist, dass man einfach offen ist als Unternehmen und quasi die Möglichkeiten einfach auch bieten kann, dass du sagst, okay, hier teilweise Homeoffice, zu wie viel Prozent auch immer das sein sollte, oder auch die Möglichkeit, wenn dir das lieber ist, ins Büro zu kommen, dass man einfach auf das Individuum, die Arbeitskraft ein bisschen mehr eingeht. Und ich glaube, das ist auch, wenn wir jetzt wieder auf das Thema Wertschätzung kommen, da fühlt sich auch einfach ein Arbeitnehmer deutlich gewertschätzter, wenn man das so sagen kann.
Ja, glaub ich auch tatsächlich. Ich glaube, das Entscheidende bei dem Thema ist, das heißt ja, die Headline ist natürlich kein Homeoffice, vor allem Millennials würden kündigen. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das hat aber auch, wie du schon sagst, nicht nur positive Gründe. Also 54% sagen ja, sie würden deswegen kündigen. Das geht bei den Babyboomern schon wieder ein bisschen zurück, die Zahl. Ich glaube, da wird auch durch Corona und auch dadurch, dass viele es noch nicht verstanden haben, was Homeoffice einfach bedeutet, wird, glaube ich, sehr, sehr viel durcheinander geschmissen,
ja.
Was Flexibilität heißt, was Homeoffice-Möglichkeiten angeht und was dann aber auch regulative Kontrollmöglichkeiten des Arbeitgebers, die dann eingeführt werden müssen, was das dann auch eigentlich in der Konsequenz bedeutet. Und ich glaube tatsächlich, gerade bei der jungen Generation der Millennials, die jetzt ja maximal tatsächlich Juniors sein können, je nachdem, welchen Ausbildungsweg sie eben entsprechend gewählt haben, oder halt ja, junge Angestellte, wenn es eben nicht über das Studium ging, aber ich denke, hier sprechen wir vor allem in dieser Studie vor allem um Studierte bzw. um Abiturientinnen, ja. Matura. Das heißt, da glaube ich tatsächlich, dass es da auch eine sehr, sehr falsche Vorstellung von Freiheit ist, zu sagen, ich kann ins Homeoffice. Mhm. Denn Homeoffice funktioniert nur mit einem neuen Digitalisierungs- und einem neuen Kontrollkonzept, eben über agileres und mobiles Arbeiten. Das kann aber auch in der Konsequenz heißen, und das wird es aus meiner Sicht, dass wir ein sehr viel ergebnisorientierteres Arbeiten haben, eben halt auf Sprintbasis und auf Projektbasis. Das ist dann wieder, wie du schon sagst, eine Typfrage. Ich glaube, da gibt es auch den einen oder anderen Typ, der wird dann sich ganz schön umgucken, wenn er halt 3 Tage nicht kontrolliert wird und nach dem 4. Tag hat er aber nur 70% Zielerreichung und kriegt dann eine Abmahnung ins Haus geflattert. Das wird passieren. Das ist die Konsequenz davon, weil du eben nicht dich jeden Tag mit deinem Team und mit deinen Vorgesetzten austauschen kannst. Und ja, ich glaube, das wird für viele noch eine böse Überraschung geben, wenn sie sich einfach nur zu sehr auf diese Freiheiten und diese Flexibilität des Homeoffice beruhen. Das ist dann der gleiche, der dann eben, keine Ahnung, seine Abschlussarbeit 3 Minuten vor knapp anfängt und sich dann wundert, dass es dann eben knapp werden könnte. Und für solche Leute ist einfach, glaube ich, diese Homeoffice-Option nichts. Da muss es dann einfach Regeln geben, wie, keine Ahnung, du hast einmal die Woche die Möglichkeit zum Homeoffice und muss das dann eben entsprechend am Montag ankündigen, wie auch immer. Ja. Ich glaube, es wird viel mehr über flexible Arbeitszeiten gehen und eben über da zu sagen, es gibt keine festen 9-to-5s mehr, keine 40 Stunden mehr, sondern es ist Vertrauensarbeitszeit. Geh, wenn du willst und mach deine Sachen fertig, wenn du willst. Ich glaube, das ist eine viel bessere Denke, die sich, glaube ich, für den Arbeitnehmer am Ende viel positiver auswirken würde. Weil dann kannst du mal um 14 Uhr gehen, mal um 15 Uhr gehen, mal zu Hause arbeiten, aber der Arbeitsmittelpunkt bleibt in diesem Fall dann das Office. Und das finde ich gerade, wenn du den Arbeitsplatz dir aussuchst, der dir Spaß macht und den Arbeitgeber, wo du Bock drauf hast, dann glaube ich, dass das Office für die Unternehmenskultur im Sinne der Work-Life-Balance ein entscheidender Dreh- und Angelpunkt bleiben wird, da wo Arbeit Spaß macht.
Ich glaube, man muss auch einfach differenzieren zwischen Pflicht und freiwillig. Das ist ein Riesenunterschied, ob du zum Homeoffice verpflichtet bist oder ob du eben einfach die Möglichkeit dazu hast. So. Und das wird, glaube ich, auch ein Riesenunterschied. Man ist mal ganz gar nicht davon, also nicht mal angesprochen, das ganze Thema mit Burnout und irgendwie Work-Life-Balance nicht auf die Reihe bekommen, wo ja auch viele, viele Menschen dran scheitern oder einfach Schwierigkeiten mit haben, was auch völlig verständlich und menschlich ist. Wenn du teilweise irgendwie nicht dein eigenes Büro zu Hause hast oder nicht mal einen richtigen Schreibtisch oder so, dass du dann halt nicht vielleicht optimal Homeoffice arbeiten kannst. Ja. Das ist ja so eine ganz eigene Thematik, aber ich glaube, dass wir da auch auf einem guten Punkt sind, dass wir ja, mal gucken müssen einfach.
Ja. Das Positive haben wir zum Schluss für euch vorbereitet. Wir reden ja immer nur über Ja, nicht wir. Wir reden da eigentlich gar nicht drüber, zumindest nicht so oft und sind au detail, aber natürlich, Covid hat natürlich erst diesen Podcast und die Keychecker-App ins Leben gerufen. Das muss man natürlich auch sagen. Und wenn man, jetzt gehen natürlich die Zahlen nach unten, wir sind jetzt hier in Berlin bei 7, irgendwas, wie auch immer diese Zahl in Berlin zustande kommt, müssen wir nicht darüber diskutieren, da kann man auf jeden Fall, ja, das Leben kommt zurück, wir haben es jetzt gesehen bei der Europameisterschaft und so weiter und so fort. Und es scheint tatsächlich so, entgegen vieler Unkenrufe auch aus den Medien, jetzt nach einer neuesten Umfrage, unter anderem durch das ZDF, ich weiß gar nicht, wer die beziehungsweise ZDF hat sie veröffentlicht. Es kommt, glaube ich, von BFR Corona Monitor, genau. Da gibt es jetzt eine aktuellste Umfrage. Inwiefern sind Sie persönlich von den Auswirkungen des Coronavirus, nein, sind Sie dadurch beunruhigt oder nicht beunruhigt? Das war die Fragestellung. Und die Mehrheit der Deutschen ist tatsächlich wenig beunruhigt über die Auswirkungen von Corona. Zu sagen, beispielsweise 65% der Deutschen, dass die gar nicht beunruhigt oder nicht beunruhigt sind, was die wirtschaftliche Situation angeht, sagen lediglich 16 bzw. 17%, dass sie beunruhigt sind im Hinblick körperlicher Gesundheit und psychischer Gesundheit, und nur 24% sehen soziale Beziehungen schlechter dargestellt, das sagen 49%. Da gibt es eigentlich gar keine Änderung. 26% gehen da so ein bisschen in die Mittelwerte rein. Was Positives zum Schluss. Ich war da sehr verwundert, aber es zeigt auch vielleicht, dass wir die Krise am Ende des Tages dann doch so ein bisschen deutsch, ne? Oder? Wie seht ihr das? Das war offen. Viel meckern, Mareike lacht.
Ja, ich finde, also es ist natürlich eine schöne Entwicklung. Man hat ja jetzt auch dieses Sommerhoch, du hast ja gesagt, die Zahlen sind unten, Corona ist gefühlt weg, weil man ja auch jetzt auch viel wieder draußen machen kann, es macht alles mehr auf. Und ich glaube, da schwingt dann einfach so diese Euphorie mit und diese, gerade jetzt auch, was du auch gesagt hast, auch jetzt nur mit einer EM-Stimmung und so weiter, dass die Leute jetzt wieder neue Energie fassen und wieder die und so also aus ihrer Lethargie rauskommen. Das merkt man ja auch an sich selber, dass man jetzt wieder irgendwo drin sein kann. Es fühlt sich erst surreal an, aber ich glaube, die Menschen kommen da schneller rein wieder, als man denkt. Deswegen abwarten, wie es sich entwickelt, aber ich bin da auch eher positiv gestimmt.
Ja, Marc, was denkst du?
Ja, da schließe ich mich, glaube ich, direkt mit an. Also ich glaube, auch alles andere wäre ein bisschen traurig, wenn man da jetzt nicht positiv
ist. Marc hat den Podcast verlassen und springt aus dem Fenster, aber keine Sorge, es ist nur Erdgeschossen.
Hätten wir mal vorher einer gesagt. Ja, genau. Nee, ich finde, das ist natürlich, ich finde, man muss es auch irgendwie positiv sehen. Also klar, ich bin auch immer so ein kleiner, jetzt kein Skeptiker, aber schon ein kleiner Pessimist. Traurigerweise zu oft wahrscheinlich, aber weil selbst ich habe schon die Nase voll vom Pessimismus, deswegen finde ich, man muss auch ein bisschen einfach positiv denken und klar, wirtschaftlich das Ganze nochmal zu sehen, da fällt manchmal einem schon ein bisschen schwieriger, vor allem als Freiberufler oder ja, als Eigenständiger, da ist es nicht einfach und ich glaube, da muss man auch einfach mit Menschen reden, die das wirklich hart getroffen hat, die vielleicht nicht ganz so mit einem Grinsen momentan durch die Gegend laufen.
Ja.
Deswegen, da auf die muss man auch immer Rücksicht nehmen, meiner Meinung nach, sind sehr, sehr wichtig, wo viele jetzt immer noch nach Hilfe suchen und Angst haben jetzt schon vorm Herbst, wenn Hilfen ausfallen werden und solche Dinge. Ich glaube, wir müssen gespannt sein, was die nächsten Monate passiert. Aber auf jeden Fall mit offenen Armen der ganzen Situation gegenüberstehen.
Das sehe ich auch so. Und das sollte natürlich gerade nicht respektierlich gegenüber denjenigen
nein,
sagen,
nein,
die, also aus meiner Sicht, was ich gesagt habe, die wirklich darunter leiden.
Eben.
Das ganz bestimmt nicht, sondern ich glaube, wichtig ist, dass wir diese Positivität nicht verlieren. Ja, und positiv dann eben jetzt durchaus diesen Sommer, den Sommer hoch nutzen können. Das Pendel der Delta-Variante und so weiter und so fort. Wir müssen da gar nicht weiter drüber reden. Ich glaube,
Delta was?
Ich glaube, das Positivste ist, dass Marc jetzt pessimistisch gegenüber Pessimismus ist.
Genau.
Das finde ich auch großartig. Wir gucken ganz doll positiv auf die neuen Keychecker-Folgen, auf unsere neue App, die wir gerade jetzt, heute und die nächsten Tage an den Start bringen, die ihr dann halt auch vielleicht sogar schon, wenn diese Episode am Samstag ausgestrahlt wird, schon in den App-Stores findet. Das wissen wir nicht, das muss natürlich Apple und das muss Android entscheiden, wann das genauso der Fall sein wird. Wir freuen uns auf jeden Fall da sehr drauf. Wir freuen uns auf die neuen Folgen, die wir auch schon diese Woche aufzeichnen, mit einem Glas Wein und Bierchen zusammen. Und Herr Markus, das muss so sein. Wir müssen auf diese Folge einmal über Alkohol reden. Das haben wir jetzt hiermit getan. Yes. Deswegen, von meiner Seite, ich glaube, das war ein ganz spannendes Format, das mal so zu machen, ein bisschen aktuelle Themen zu diskutieren. Schreibt uns Fragen, wenn ihr irgendwelche News findet, irgendwas rund um das Thema Nachhaltigkeit. Schreibt das, der liebe Marc freut sich über ganz viel Post, ganz viel positive Post. Schickt ihm verbale Blumensträuße und ich sage auf jeden Fall schon auf Wiederhören. Marc.
Ja, ich auch. Da schließe ich mich auch.
Schließe ich auch an. Ja,
auf und ich glaube, das letzte Wort übernimmt Mareike.
Das letzte Wort übernimmt Mareike. Ja. Ich bin ja jetzt hier aus der Ferne. Ich drücke euch ganz fest aus dem lieben Hotel. Ich freue mich sehr. Jan hat ja eben gesagt, wir launchen jetzt gerade unsere neue App. Daumen drücken, dass alles so funktioniert, wie es soll, weil dann könnt ihr jetzt schon in die App Stores und Play Stores gucken. Ich werde das dann auch nochmal in den Show Notes verlinken, dass ihr das gleich finden könnt. Ihr werdet das dann ja sehen, ob da was passiert ist. Wir sind gespannt, wir drücken die Daumen. Aber wir haben ja eben gesagt, wir sind in dieser Folge optimistisch und wohlgestimmt. Deswegen gehen wir davon jetzt einfach mal aus. Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiederhören.